Hier ist OS Radio 104,8 mit der Bürgerfunksendung Agenda. In unserer heutigen berichten wir über das Projekt Klimaneutrale Schulen. Sie hören in dieser Sendung Aufnahmen, die wir während der Auszeichnung von 12 niedersächsischen Schulen gemacht haben. Die Übergabe der Urkunden an diese Schulen fand im Juni im Gästehaus der Landesregierung in Hannover statt.
Hallo, schön, dass Sie uns wieder zuhören, im Studio sind
Martina Jandek.
Mein Name ist Henrik Peitsch. In der Technik unterstützt uns wie immer Frank Paul. Wie in der Anmoderation bereits angekündigt, beschäftigen wir uns heute mit dem niedersächsischen Projekt Klimaneutrale Schule. Das Projekt hat es geschafft, dass bundesweit die ersten klimaneutralen Schulen ausgezeichnet wurden. Zuerst hören wir, Martina, glaube ich, den Einführungsvortrag von dem Initiator dieses Projektes, Herrn Dr. Stein, der seit etwa 30 Jahren, soweit ich mich erinnere, sich mit der Problematik der Wasserversorgung Kenia beschäftigt. Der hat also auch ein Projekt Wasser für Kenia.
Ist das da auch ein Schulprojekt? Oder?
Genau. Und das, was ganz wichtig dabei ist, Tina, also wir brauchen nicht lange darüber zu reden, Wasser in Kenia, das, wir haben ja selbst auch mittlerweile so ein Problem, ist das sehr knapp. Und Wasser holen oder Wasser beschaffen, das kommt nicht aus der Wasserleitung.
Das dürfen die Mädchen dann schleppen,
ja,
ne?
Genau, wie das immer so ist. Ne, dafür, also für das Haus ist die Frau zuständig oder die Mädchen. Mhm. Und die holen das nicht von nebenan oder vom Kiosk.
Die sind den halben Tag damit beschäftigt und haben keine Zeit zur Schule zu gehen.
Genau,
ne?
Und das ist das große Problem. Mist. Also das ist auch eine Bildungsmisere dann. Und wir wissen, wie wichtig Bildung ist für alle. Und dieses Projekt Klimaneutrale Schule hat Herr Dr. Stein aus Wolfsburg kreiert. Und dieses Projekt, und das hat eigentlich mit euch auch zu tun, du bist ja auch im Solarenergieverein.
Mhm, ja.
Du weißt, warum wir Solarenergie nutzen wollen, weil wir, was wollen wir erreichen?
Das ist Klimaschutz, weil wir einfach nichts verbrennen.
So, und da der Inhalt des Projektes ist eigentlich ganz einfach. Wir wissen, die Emissionen, die beim Verbrennen entstehen, führen dann dazu natürlich, dass der Treibhauseffekt stärker wird. Und das Projekt beinhaltet eigentlich noch Folgendes, dass die Schulen aufgefordert sind, ihre CO2-Emissionen zu ermitteln. Das ist ein kompliziertes Verfahren.
Die Schulen in Deutschland, meinst du jetzt?
Genau,
aber, ne?
Ja, vor allen Dingen, ja, jetzt muss ich noch dazu sagen, Martina, das muss ich hier jetzt wirklich nochmal extra betonen, wir werden das dann auch hören, dass das einzige Projekt in Deutschland, das Schulen unterstützt, klimaneutral zu werden. Jetzt wirst du mich eventuell fragen wollen, ich nehme es mal so vorweg. Geht das überhaupt, klimaneutral zu sein?
Da muss man sich ganz schön Gedanken machen. Erstens, was brauche ich überhaupt? Was emittiere
genau,
ich gerade?
Genau. Und wo wird
und wie
das
kann
am meisten,
ich das ersetzen? Ne?
Genau. Und wo wird am meisten, sagen wir mal, in der Schule emittiert? Für welche Zwecke?
Ich denke mir, es ist die Gebäudewärme und die Mobilität, dass die Leute, die in der Schule sich treffen, Schüler und Lehrer,
genau,
da überhaupt hinkommen.
Richtig. Und natürlich Beleuchtung. Und in der Mensa. Und was du jetzt eben auch eingeflochten hast, natürlich Mobilität. Und wir wissen mittlerweile, und das muss ich vielleicht doch ergänzen, dieses Projekt bezog sich zunächst nur auf Gymnasien, weil das jetzt also auch ein Projekt der Schüler ist. Und die Schüler müssen sich da einbringen. Das ist ja auch sozusagen ein pädagogisches Projekt. Mhm. So, und das Entscheidende ist jetzt, wenn die Schulen ihre Emissionen ermittelt haben, können sie für diese Emissionen, die sie ermittelt haben, das hört sich jetzt ganz problematisch an, aber das würden wir beide, glaube ich, heute nicht diskutieren wollen. Dann brauchen wir 2 Stunden. Sie können eine Ausgleichszahlung machen. Und du kennst ja sicherlich dieses Projekt Atmosphäre, ne?
Ja, habe ich schon mal von gehört.
Dann, ja, wenn man fliegt, kann man also auch so eine Ausgleich. Das hört sich immer so an wie Ablasshandel, ne?
Ein bisschen ja, aber manchmal ist es einfacher, woanders CO2 einzusparen,
genau,
als an dieser Stelle gerade, wo es so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, unvermeidbar erscheint.
Genau, und was nur sehr wichtig ist, diese Ausgleichszahlung geht in Projekte, genau in diese Wasserprojekte in Kenia. Und die Schulen sollen natürlich dazu animiert werden, auch natürlich die Treibhausgase zu minimieren. Also es ist jetzt nicht so ein Ablasshandel. Also dann zahlen wir einfach. Dann zahlen wir, machen das trotzdem, wir zahlen und zahlen und kaufen uns da frei. Das ist nicht das Ziel des Projekts, sondern wirklich auch minimieren. Ne?
Ich habe da mal so eine ganz spontane Frage. Wie Schüler zur Schule kommen, das ist bekannt. Also ich sage jetzt mal, idealerweise fahren die mit dem Schulbus und manche fahren mit dem Fahrrad so und hoffentlich nur ganz wenige fahren mit dem Mama-Taxi. Wie ist das eigentlich mit den Lehrern? Können Lehrer vielleicht auch den Schulbus benutzen?
Ja, weniger.
Das also halte ich auch ein bisschen für eine Mutprobe. Das ist nicht jedermanns Sache.
Ja, das
du
ist
kennst ja den, das Lehrerleben. Ne?
Ja, nein, die Lehrer müssen oder die Lehrkräfte müssen auch früher da sein. Und das ist
fahren auch Busse, also bin ich mir sicher.
Ja, das ist immer so die Frage, weil das kommt doch immer drauf an, Martina, wo befindet sich die Schule? Im Landkreis? Also fernab, wo gar kein öffentlicher Nahverkehr ist oder so, oder nur sporadisch. Aber das ist natürlich eine sehr entscheidende Frage, wie weit die Lehrer auch hier, ich sage mal, klimaneutrale Transportmittel benutzen. Ne? Also mit dem Fahrrad, also ich weiß, ich will jetzt...
Ja, schick, kann man nicht, ganz schick, wenn
also
mit dem Fahrrad
fahren. Ich sehe immer sehr viele hier in Osnabrück, auch sehr viele Lehrkräfte, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Also das ist nicht immer so,
super, dass
die Lehrkräfte, ich sage das jetzt mal, einen großen SUV fahren. Also das sind die Ausnahmen. Ne?
Habe ich jetzt auch nicht behauptet. Obwohl es bestimmt auch welche gibt, die das so machen.
Martina, bevor wir sollten vielleicht jetzt den Herrn Dr. Stein hören.
Ja.
Der hat während dieser Übergabe einen kurzen Einführungsvortrag gehalten zu diesem Projekt. Ich muss noch dazu sagen, eigentlich war der Kultusminister angesagt, der sollte dort sozusagen die Festrede halten. Der war aber leider erkrankt. Also bevor wir jetzt aber Herrn Dr. Stein erstmal hören, hören wir die erste Musik. Und Martina, jetzt würde ich dich bitten, ich weiß nicht, habe ich da was falsch gemacht?
Nein. Du meinst von Bernadette
Langst?
Nee. Climate Astronauts featuring genau. Climate Ferry, Schüler und Schülerinnen der Gottfried-Kinkel-Schule, Grundschule in Bonn. In Kooperation mit Bernadette Langst.
Und da gebe ich mal so einen kleinen Hinweis. Also ich bin auch jetzt erst drauf gestoßen. Die Bernadette hat bei dem Klimagipfel in Bonn auch sozusagen die Eröffnung gemacht und mit Kindern dort gesungen. Und das fand ich ganz toll. Und das hören wir dann jetzt erstmal.
Also unser Ausgangspunkt und unsere Herausforderung. Die niedersächsischen Gymnasien-Gesamtschulen, das ahnten wir, aber wussten es nicht genau, gehören zu den größten CO2-Emittenten auf der kommunalen Ebene nach den Krankenhäusern. Und deshalb gilt, ohne klimaneutrale Schulen keine klimaneutralen Kommunen. Ohne klimaneutrale Kommunen kein Klimawandel, kein klimaneutrales Land. Warum klimaneutral und nicht emissionsfrei? Die Begriffe gehen ja häufig durcheinander. Eine schmerzliche Erkenntnis ist, moderne Gesellschaften können nicht emissionsfrei sein. Und das bedeutet, es bleiben immer unvermeidbare Treibhausgase übrig. Wenn Emissionsfreiheit nicht möglich ist, ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Eine Schule, wo alle Schülerinnen, alle Lehrer beim Schulessen total hundertprozentig vegan sich ernähren würden, wäre trotzdem nicht emissionsfrei. Diese Emissionsquelle würde bleiben, weil es kein CO2-freies Essen gibt. Also es gibt unvermeidbare Treibhausgase. Wenn also Emissionsfreiheit, das ist unsere Vision, also der müssen wir uns möglichst dicht annähern, wenn die aber nicht möglich ist, bleibt nur die zweitbeste Lösung. Deswegen spricht die ganze Welt nur noch von Klimaneutralität und nicht von Emissionsfreiheit. Klimaneutral heißt, ich muss reduzieren, reduzieren, reduzieren. Aber dann bleibt ein in den Jahren sich veränderter Anteil nicht vermeidbarer Emissionen übrig. Und die würden dem Weltklima nur dann nicht schaden, wenn die gleiche Menge an einer anderen Stelle unserer einen Welt eingespart, ausgeglichen würde. Das nennt man letztlich die Kompensation. Das heißt, klimaneutrale Schulen müssen viel weiter gehen als die vielen etwa 1000 klimafreundlichen Schulen, die wir in der Bundesrepublik haben. Nämlich nicht nur reduzieren, sondern, und das ist manchmal mühsam und einige Schulen konnten das auch gar nicht erreichen, es ist nämlich teuer, diese Kompensation durchzuführen. So, was unterscheidet das niedersächsische Projekt von bundesweit verschiedenen? Also es gibt die Klimaschulen in Hamburg, in Berlin, in Sachsen, in Bayern. Es gibt MyClimate in Baden-Württemberg. Es gibt länderübergreifende Initiativen von Greenpeace, vom Wuppertal-Institut. Und alle die zusammen, die vielleicht etwa 1000 Schulen umfassen, streben die klimafreundliche Schule an. Sie versuchen zu reduzieren. Klimaneutrale Schule gibt es außerhalb von Niedersachsen nicht. Und ich kann auch sagen, bis zum heutigen Tag, es gab noch nie eine klimaneutrale Schule in Deutschland. Das sind die allerersten, sie sind die Vertreter. So, damit haben wir schon genannt, das ist ein Alleinstellungsmerkmal des niedersächsischen Projektes. Es gibt noch weitere Alleinstellungsmerkmale und die tauchen jetzt in dem Gutachten schon auf. Wir führen in Niedersachsen etwas durch, was das Gutachten den Bundesländern ans Herz legt, was aber nirgendwo durchgeführt ist. Und ich zitiere jetzt einfach aus dem Gutachten. Auch die Kommunen als Schulträger sollten hier im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen mit den Schulen mit eingebunden werden, um den Schülerinnen und Schülern den Klimaschutz auf kommunaler Ebene mit Bezug zur Lebenswelt erfahrbar zu machen und mögliche Beteiligungsformen auf lokaler Ebene aufzuzeigen. Wir haben in Niedersachsen das große Glück, die Kooperation mit der Klimaschutz- und Energieagentur, die uns ja nicht nur fachlich berät, sondern die das zusammenbringt, nämlich die Schulen und die Schulträger, die sonst eigentlich nur auf einer formalen Ebene miteinander reagieren. Das heißt, wir versuchen in Niedersachsen, die Schulen besser aufzustellen, indem die Kommunen besser eingebunden werden. Da gibt es sicher auch noch viel zu tun. Und das verdanken wir vor allem der Klimaschutzagentur, die diese Schlüssel darstellt. Und das dritte Alleinstellungsmerkmal, vielleicht im ersten Moment unbedeutend, wir haben die Kernkommunen von Niedersachsen sehr intensiv durchgegangen. Und nach dem Gutachten gibt es einige, nicht alle, die sozusagen wirklich modern und gut sind. Und wir haben versucht, Unterrichtseinheiten für diese Kernkommunen so zu erstellen, sodass Klimabildung nicht nur wie üblich in Projekten, in Klimaschutz-AGs, in Klimaschutzparlamenten, in Klimaschutzreden stattfindet, sondern zum Teil im regulären Fachunterricht. Das sind die drei Alleinstellungsmerkmale. So, wo ist das Projekt pädagogisch eingebunden? Herr Carsten hat das ja eben schon gesagt. Alle Klimadiskussionen kursieren natürlich, sind Nachhaltigkeitsprobleme. Es geht um die Abwägung von Ökologie, Ökonomie und Sozialen. Und Klimabildung ist ein integraler, vielleicht der zurzeit wichtigste Bestandteil von BNE. Das Gutachten sagt, die Bundesländer, in denen Klimabildung eine große Rolle spielt, dort spielt BNE eine große Rolle. Und die Länder, in denen Klimabildung keine große oder nicht eine so gute Rolle spielt, spielt auch BNE eine deutlich geringere Rolle. Es geht um Selbstwirksamkeit. Wenn Schülerinnen und Schüler sozusagen sich aus ihrem Schulumfeld hinausbegeben und wenn es ihnen gelingt, in der Kommune, da ist der Schulträger eben wichtig, eine Klimaschutzmaßnahme durchzusetzen, also vielleicht eine PV-Anlage auf der Schule zu entrichten, dann erfahren sie, wir können vor Ort etwas verändern. Sie erfahren Selbstwirksamkeit und das ist die Basis für Demokratiebildung.
Das hört sich doch schon mal so an, als ob man sich da ordentlich Gedanken gemacht hätte. Das ist jetzt nicht aus der Hüfte geschossen, sondern das hat Substanz. Ich bin über eine Abkürzung gestolpert. Henrik, BNE, was ist das?
Ja, das ist eine gute Frage. Und das, wir haben ja im Vorgespräch schon mal darauf hingewiesen, dass dieser Begriff oder diese Abkürzung für viele nicht verständlich ist.
Eben.
Das heißt Bildung für nachhaltige Entwicklung. Aber jetzt tu mir bitte
ist
einen
wichtig,
Gefallen.
Ist ne?
Nee, jetzt tu mir bitte einen Gefallen. Frag mich nicht, was genau dahinter steht. Also ich muss eins vielleicht noch ergänzen. Das ganz kurz die Ausführung. 1972 gab es den Bericht an den Club of Rome.
Hat eine Basis, die ganze Geschichte.
Genau, so jetzt kommt aber, das ist bei vielen untergegangen. Ich will mich nicht genau gleich, 1976 gab es einen zweiten Bericht. Und da ging es um die Bildung, weil man nämlich festgestellt hatte, es kann sich nichts bewegen,
wenn man die Leute nicht mitnimmt.
Nicht Bild, genau, und das jetzt aber mitnimmt durch Überzeugung und durch Bildung.
Mhm.
Und wir wissen heute bei diesen 17 Zielen ist Bildung auch wieder ein wichtiger Punkt. Und das soll also die Bildung sein für diese nachhaltige Entwicklung, für Klimaschutz. Und ich bin der Meinung, das jetzt sage ich dir was als alter Pauker, als alter Pädagoge, eigentlich habe ich immer ein Problem mit diesem Begriff, denn wir müssen einen neuen Bildungsbegriff haben. Denn das Bildung muss das beinhalten.
Henrik, ich glaube, wir lassen mal den Dr. Stein weitersprechen.
Okay, gut.
Weil Nach seiner Einschätzung ist das Projekt im Rahmen des Unterrichts an Gymnasien, also meiner Meinung nach auch an allen jeder anderen Schulform, auch von den Lehrplänen für den Fachunterricht abhängig. Das kann man in Physik, in allem, was Soziales, Gesellschaftliches angeht, das kann man ja eigentlich überall thematisieren und einfließen lassen. Und ich hoffe, dass er mit seinen Ausführungen deutlich auf dieses Defizit, was momentan in den Unterrichtsplänen drin ist, vielleicht doch hinweist.
Ja, genau.
Lasst uns mal zuhören, was der Herr Dr. Stein sagt. Genau. Und die nächste Musik ist was ganz Tolles. Ich wusste es gar nicht. Es gibt einen Klimabotschafter-Song. Den sollten wir in Osnabrück auswendig lernen.
Ja, wir können ja in allen unseren Sendungen den zumindest, also nicht jedes Mal spielen, aber häufiger spielen.
Wir üben das mal und dann pfeifen wir wenigstens mit, ne? Genau.
Okay.
So, hören.
Wer sind die Lehrkräfte, die das durchführen? Das heißt, welche kann man überhaupt motivieren und welche weniger? Wir reden jetzt vom Gymnasium, warum die Gesamtschule nicht dabei ist, ist eine längere Diskussion. Die waren ja dabei, aber haben es zum großen Teil nicht geschafft. Die haben natürlich alle zwei Fächer und nicht jedes Fach ist für Klimabildung besonders geeignet. Ich habe trotzdem mal alle aufgelistet und da gibt es Folgendes. Einmal Kunst, zweimal Englisch, zweimal Deutsch, zweimal Chemie, zweimal Physik, dreimal Politik, sechsmal Biologie und zehnmal Geografie. Es bestätigt das, was ja internationale Forschungen seit langem ergeben haben. Weltweit ist die Geografie das einzige Schulfach, was naturwissenschaftliche Aspekte und sozialwissenschaftliche Aspekte zusammenfügt. Und dies wirkt sich offensichtlich so aus, dass Geografielehrer leichter zu begeistern sind zu BNE-Themen. Und wenn man die Literatur durchsieht, welche Veröffentlichungen da sind, dann dominiert die Geografie enorm. Sie ist sozusagen das BNE-Leitfach. Und das Gutachten schreibt dazu: Als Brückenfach zwischen Natur- und Gesellschaftswissenschaften bietet die Geografie sowohl Anknüpfungspunkte für die naturwissenschaftlichen Grundlagen, Ursachen und Folgen des Klimawandels, als auch für gesellschaftliche Aspekte wie die anthropogenen Ursachen, die sozioökonomischen Folgen und die verschiedenen Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung. Anstelle einer Einführung eines neuen Klimaschutzfaches sollte eher eine Stärkung der Geografie in der Schule in Betracht gezogen werden. Die Bedeutung der Geografie hat für Niedersachsen noch eine Konsequenz. Es gibt einen strukturellen Vorteil und auch einen strukturellen Nachteil. Der Vorteil liegt daran, das sagt auch das Gutachten, es gibt Teilbereiche der Kerncurricula, die sozusagen auf dem letzten Stand sind. Dazu zählt der Erdkundeunterricht im Jahrgang 11 mit dem Thema Nachhaltigkeit. Der strukturelle Nachteil ist, dieses Thema wird einstündig unterrichtet. Und alle Kollegen, die Praxiserfahrung wissen, ein einstündiges Fach kann ich nicht handlungsorientiert unterrichten. Deswegen haben wir ein Problem. Wir haben viele engagierte, kompetente an BNE, auf BNE ausgerichtet. Denn BNE muss man denken, in dieser Kombination, die ja manchmal schwerfällt, Ökologie und Ökonomie und Soziales zusammenzubringen. Kompetente und engagierte Lehrer, die es zurzeit nicht ausführen können. Gut, zum Schluss bleibt mir noch Dank zu sagen. Erstens, Herr Beer, an die Binko Umweltstiftung. Denn die hat einen wesentlichen Schlüssel geliefert. Die hat nämlich die Homepage finanziert, die ja die wichtigste Grundlage ist, dass die Schulen überhaupt wissen, was sie tun sollen. Das zweite Dankeschön, der Klimaschutz- und Energieagentur. Und ich sagte ja eben schon, das ist ein Alleinstellungsmerkmal in Niedersachsen. Die gute Zusammenarbeit führt ja dazu, dass wir nicht nur fachlich informiert werden, was wir Lehrer ja gar nicht leisten können, sondern dass sie die Verknüpfung herstellen zu den Schulträgern und dass wir dadurch auch die Klimaschutzmanager erreichen, zu denen wir sonst überhaupt gar keinen Kontakt haben. Und da ist also noch ein besonderes Dankeschön. Sie haben auf Ihrer Homepage die besten, wundervollsten Praxisbeispiele veröffentlicht. Und das geht insbesondere dann an Frau Mertin, die das in wunderbarer Weise arrangiert hat. Ein weiterer Dank geht natürlich an das Kultusministerium, die uns mit Frau Holzhauer eine sehr kompetente BNE-Beratungskraft zur Beratung zur Verfügung gestellt hat. Und der Kollege Peitsch, der Leiter des Energielab in Osnabrück, der ehrenamtlich daran mitarbeitet. Ohne diese drei Leute würden wir heute nicht hier stehen. Großen Respekt. gratuliere ich Ihnen, den Vertretern dieser Schulen, denn ich weiß, was dahinter steht. Zu diesem Erfolg als die ersten klimaneutralen Schulen, zumindest in Deutschland, wir wissen nicht, ob es europaweit der Fall ist. Und wenn es manchmal auch mühsam, langsam oder auch frustrierend gelegentlich sein wird, weil die Veränderungen nicht so schnell vonstatten gehen, wie vor allem die Jugend, unsere Schüler das wollen, da gibt es ja Konflikte, dann wünsche ich Ihnen Zuversicht und das Bewusstsein, wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, wir sind auch verantwortlich für das, was wir nicht tun.
Hier ist OS Radio 104,8 mit der Bürgerfunksendung Agenda. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Projekt Klimaneutrale Schule in Niedersachsen. Während der im Gästehaus der Landesregierung hat Henrik Peitsch auch mit VertreterInnen der Schulen und auch zwei Schülern gesprochen. Zunächst das Interview mit den Vertretern des Max-Windmüller-Gymnasiums in Emden, Dr. Ute Rüsch und den beiden Schülern Sönke Duitz und Julia Dietrichs. Wir hören von Michael Jackson Heal the World.
Julia, Sie haben heute hier an dieser Veranstaltung teilgenommen. Deine Schule, sage ich jetzt mal so, also die Schule, die du besuchst in Emden, die hat heute eine Auszeichnung bekommen. Klimaneutrale Schule. Warst du überrascht?
Ja, nicht wirklich, weil ich merke viel von den Bemühungen, die unser Klimaparlament und Klimarat an der Schule eben macht und uns alle einbezieht. Deswegen war ich sehr glücklich, aber nicht unbedingt überrascht.
Inwieweit bist du denn im Projekt einbezogen? Also was ist dein Beitrag zu diesem Projekt? Macht ihr das im Unterricht oder gibt es da eine AG?
Genau, an der Schule haben wir den Klimarat und das Klimaparlament. Ich bin dabei Mitglied im Klimarat und wir machen eben wir setzen Projekte um und das findet wie eine AG zum Beispiel statt. Und dort machen wir zum Beispiel, bringen wir die Schule voran, indem wir Händetrockner uns holen für unsere Toiletten oder eben eine Photovoltaikanlage aufs Dach bringen und dort kann man eben als Schüler gut mitwirken.
Julia, jetzt würde ich dich mal fragen, also es gibt ja viele Lösungen. Du hast jetzt eben mit den Händetrocknern und das sind ja, behaupte ich mal, immer vermeintliche Lösungen. Das sind eigentlich nicht richtige Lösungen. Man könnte ja jetzt lange diskutieren, so viel Zeit haben wir jetzt gar nicht. Was ist nachhaltiger, ein elektrischer Händetrockner oder Handtücher? Habt ihr das diskutiert?
Ja, das wurde auf jeden Fall diskutiert an unserer Schule. Wir sind aber schlussendlich zu dem Entschluss gekommen, dass die Händetrockner die bessere Lösung sind, gerade weil unsere Schule ja noch relativ jung ist und sich die jetzt auf den längeren Zeitraum hin viel mehr lohnen, als jetzt noch dauerhaft Papiertücher zu verwenden, die man immer wegschmeißen muss.
Also ihr setzt euch dann wirklich mit diesen Themen auseinander und sucht nicht einfach die erste, beste, sogenannte beste Lösung und macht das also, diskutiert es auch inhaltlich und prüft genau, was ist jetzt besser, was ist also sinnvoller im Sinne der Nachhaltigkeit. Ich weiß nicht, kennst du diesen Begriff Greenwashing?
Ja, kenne ich. Also das versuchen wir halt auch an der Schule zu vermeiden, um eben wirklich transparent zu gucken, was ist nachhaltig und was funktioniert eben nicht so gut, wie wir dachten und halt uns dahingehend auch zu verbessern.
Sönke, jetzt gehe ich mal davon aus, dieses Projekt bringt ja nicht nur für die Schule was, sondern auch dir.
Ja, genau. Also für uns selbst ist es sehr wichtig. Also wir können uns da verwirklichen drinne und wir können auch unsere Projekte weiterbringen und unsere Ideen gerade im Klimaparlament, wie Julia ja schon gesagt hat, nach vorne bringen und eigene Ideen mit einbinden.
Hast du schon mal Enttäuschungen erlebt, dass das, was du vorhattest und eingebracht hast in eine Diskussion, dann haben alle gesagt, nee, das machen wir nicht.
Ja, also ich fand das Projekt Photovoltaikanlage erstmal ganz interessant. Wir wollten das auch verwirklichen, aber die Stadt hat uns halt da auch ein bisschen ausgebremst. Da habe ich mir auch erst so gedacht, na, wird das jetzt was? Also welche Ideen darf man halt nicht zulassen? Man muss halt immer beharrlich bleiben, man muss dranbleiben. Und das ist auch wichtig und das haben wir auch geschafft. Und damit konnten wir uns auch in der Photovoltaikanlage sozusagen verwirklichen.
Jetzt mal eine ganz ehrliche Antwort. Du machst das jetzt in der Schule. Du bist überzeugt von diesem Projekt. Wie sieht es denn zu Hause aus?
Ja, also zu Hause.
Wie verhältst du dich jetzt privat?
Ja, also zu Hause setzen wir das auch um. Wir planen jetzt eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu bekommen und fahren auch sehr viel mit dem Fahrrad, auch wenn es mal so 6 bis 8 Kilometer sind. Das macht uns nichts aus, gerade auch meinen Eltern, die konnte ich auch davon überzeugen. Gerade auch bei der Ernährung bin ich umgestiegen als Vegetarier und konnte meine Eltern da auch drauf hinzubringen und überzeugen davon, ja.
Also du merkst, vieles, was man bisher gemacht hat, es geht auch anders.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss aber trotzdem immer dranbleiben und seine Ideen verwirklichen sozusagen.
Frau Dr. Rusch, genannt Glas. Ich sage es jetzt
Glas
mal so.
Glas reicht.
Gut, genau. Frau, wie sind Sie als Schulleiterin denn da eingebunden? Lassen Sie das alles zu, was die Schüler machen?
Ich bin nur die stellvertretende Schulleiterin, sollte ich erst mal dazu sagen. Nein, natürlich ist es nicht so, dass wir einfach sagen, macht mal. Ich denke, das würde auch unserer Verantwortung ja nicht entsprechen, sondern wenn Vorschläge kommen, werden die in den entsprechenden Gremien diskutiert. Die werden von den Schülerinnen und Schülern in der Regel dann auch erst mal vorgestellt, also sowohl in, sage ich mal, Dienstbesprechungen der Lehrer oder auch in der Gesamtkonferenz, was ja dann ein ganz wichtiges Gremium ist, beziehungsweise dann auch im Schulvorstand. Das hängt ja immer davon ab, wo Sachen genehmigt werden müssen. Und also so gesehen ist das dann schon, und ich glaube, anders funktioniert es auch nicht, etwas, was von der ganzen Schule getragen wird. Und wir haben ja vorhin auch gehört, selbst die Eltern müssen mit eingebunden werden, denn ich meine, viele Sachen sind schon mal jetzt verwirklicht worden, aber vieles, was vielleicht auch noch kommen wird und kommen muss, wird ja auch nicht ganz umsonst zu haben sein. Ne? Und deswegen denke ich, muss man, wenn Sie schon sagen, Thema Greenwashing, muss man ja auch deutlich sagen, dass es bei der einen oder anderen Sache wahrscheinlich durchaus um Verzicht gehen muss. Und da ist es ja wichtig, dass man die Leute mit ins Boot holt. Und ich sag mal, es werden nicht alle mit fliegenden Fahnen mitmachen, aber wenn man diese berühmten Drittel hat, nicht ein Drittel treibt es voran, ein Drittel macht mit und ein Drittel toleriert das Ganze, das muss man eben schaffen. Und wie Sönke ja schon sagte, dafür braucht man Geduld und dafür muss man eben auch mit allen reden. Das ist ganz wichtig und deswegen auch der Klimarat und das Klimaparlament, damit nicht wir als Lehrer oben stehen und sagen, so, ihr Schüler, ihr macht jetzt mal, ne? Sondern es soll ja eigentlich von den Schülern selber kommen. Und ich muss auch sagen, deswegen hätte ich mir heute gewünscht, dass eigentlich mehr Schüler auch von anderen Schulen da gewesen wären, weil ich sag mal, wenn es um die Selbstwirksamkeit geht, dann sollte man es sie auch wirken lassen.
Ja, sind solche Anlässe auch immer ganz wichtig. Ja. Ne? Also man muss dann auch immer die Anerkennung weitergeben. Jetzt würde ich Sie doch fragen, Sie haben vorhin gesagt, es gibt so 3 Drittel, also ne, die einen sind dies ja so eine...
Was man so sagt in der Forschung. Ne? Genau. Also bei uns kann ich das jetzt zahlenmäßig so nicht benennen.
Nein, ich wollte nur sagen, die Kommune, zu welchem Drittel gehört denn die Kommune?
Das ist eine schwierige Antwort.
Wir haben sie eben schon gehört.
Genau, ich würde sagen, es findet schon ein gewisses Umdenken statt, was man jetzt ja auch daran gemerkt hat, dass ja bei der anderen Schule jetzt relativ schnell die Zusage für die Photovoltaikanlage kam, die wir noch habt richtig kämpfen müssen. Ne? Und deswegen glaube ich schon, dass da langsam ein Umdenken stattfindet. Aber wir wissen auch, die Mühlen malen trefflich langsam. Und an sich stand Emden ja früher finanziell nicht so schlecht da. Aber es wird ja jetzt auch durch Corona und alles nicht einfacher. Ne? Und wenn die Ressourcen knapp werden, dann muss man...
Ja, das ist eigentlich wichtig. Also das sind Rahmenbedingungen, ja. Da haben sie keinen Einfluss. Nee. Auch die Kommunen nicht. Ja. Die Kommunen sind ja alle unterfinanziert. Hier wird aber noch ein Begriff mal aufgreifen, den Sie vorhin genannt haben, der sozusagen als Gegenargument, dem ins Feld gebracht wird, Verzicht. Mhm. Also es wird immer gesagt, also die Leute, die werden, wenn sie das hören, nicht verzichten. Sie wollen nicht verzichten. Sind Sie das eigentlich, diese Diskussion, für angemessen und richtig? Ist es immer Verzicht? Ist es ein leidvoller Verzicht?
Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass es nicht an der einen oder anderen Stelle wehtun wird. Nein, das glaube ich auch. Aber ich glaube auch, man muss so ehrlich sein und zu sagen, dass es sonst nicht gehen wird. Dass das natürlich nicht einfach ist und keiner da so gerne den Anfang macht, ist klar. Aber ich bin sehr dafür, das heißt ja jetzt nicht, dass wir zurück in die Steinzeit müssen, aber dass man eben solche Sachen auch anspricht. Denn ich sag mal, wenn man das meines Erachtens nicht tut, dann ist es irgendwann Greenwashing. Ja? Und ich kann nicht einfach nur sagen, ich kompensiere alles, ne, und fliege aber dafür 3-mal im Jahr für eine Woche nach New York, ne, nur um irgendwas zu sagen. Das finde ich persönlich auch nicht richtig.
Was sind die nächsten Schritte? Die Schule, ja.
Bei uns. Vielleicht sollten das die Schüler noch mal sagen. Wollt ihr noch was über die Klimastation erzählen?
Ja, genau. Also wir haben eine Klimastation errichtet an unserer Schule, damit wir halt Klimadaten sammeln können. Und der nächste Schritt wäre halt ein Anbau an die Klimastation als Schulgarten und als als Superpunkt wollen wir dann noch ein Klassenzimmer für draußen errichten, wo dann die Schüler hautnah Biologie kennenlernen können und auch vielleicht von der Wetterstation dann die Klimadaten eingebunden werden können. Ja.
Was nehmt ihr jetzt mit von dieser Veranstaltung?
Wir nehmen auf jeden Fall mit, dass es noch viel gibt, woran wir arbeiten können an unserer Schule und dass es halt auch noch ganz, ganz andere Felder gibt, die wir bis jetzt so als Klimarat und Klimaparlament noch gar nicht in Betracht gezogen haben, dort was zu verändern. Zum Beispiel auch die Eltern einzubeziehen oder halt nochmal mehr Aktionen mit den Lehrern oder Fahrradfahren zu machen.
Also tolle Beispiele und ihr seid auf einem guten Weg und ich finde das ganz gut, Sönke, dass du vorhin gesagt hast, manchmal ist es ein bisschen schmerzhaft, wenn man also merkt, das läuft nicht so, aber du hast es auch gut formuliert, man muss dranbleiben.
Ja, genau. Beharrlichkeit ist wichtig.
Genau. Herzlichen Dank. Dann alles Gute.
Dankeschön.
Wir haben zu danken.
Bis zum nächsten Jahr. Bevor wir das nächste Gespräch hören, hören wir noch eine Musik, und zwar von Milva, Freiheit in meiner Sprache. Ich habe mit Herrn Alberts Termena gesprochen vom Johannes-Althusius-Gymnasium in Emden. Herr Alberts Termena, Sie kommen aus Emden, von welchem Gymnasium?
Das ist das Johannes-Althusius-Gymnasium.
So, und Ihre Schule wird auch hier heute ausgezeichnet in dem Projekt Klimaneutrale Schule. Könnten Sie mal kurz schildern, wieso sind Sie dabei?
Die Initiative ging aus von unserem Gebäudemanagement der Stadt Emden und dem Klimamanager. Und die haben uns darauf hingewiesen, dass es diesen Wettbewerb gibt, angefragt durch Herrn Dr. Stein. Und wir waren der Sache sehr aufgeschlossen. Wir arbeiten immer gut zusammen und waren erstmal neugierig.
Und das mit Erfolg offensichtlich. Denn sich zu melden, besagt ja noch gar nichts, sondern es muss ja was getan werden. Sie haben Klimarat, Klimaparlament. Können Sie das mal beschreiben?
Ja, das Klimaparlament ist ein Gremium der Schülerschaft, erfunden vom Max-Wendmüller-Gymnasium. Und unsere Schüler haben das übernommen für ihre Schule, in der aus jeder Klasse ein Vertreter da ist. Und alle gemeinsam überlegen, welche Nachhaltigkeitsmaßnahmen man in der Schule, in der Kommune übernehmen könnte.
Und was ist dabei rausgekommen?
Also in diesem Fall konkret haben wir es geschafft, die Stadt davon zu überzeugen, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu setzen. Darüber hinaus haben wir einen Energierundgang gemacht, geguckt, wo sind hier die Verbraucher, wie können wir dämmen, wie können wir selber auch helfen.
Ja, aber das müsste ja auch weitergehen. Also Sie haben ja auch eine ganze Menge Gerätschaften in der Schule und wir wissen ja mittlerweile, dass der Verbrauch an elektrischer Energie zugenommen hat durch die vielen digitalen Geräte. Welchen Erfolg könnten Sie denn jetzt berichten im Vergleich? Also wenn wir mal zurückblicken, wann haben Sie angefangen?
Das hat im letzten Jahr erst angefangen, also 2021 ist das Klimaparlament gegründet worden.
Haben Sie denn konkrete Zahlen, die Sie mir jetzt nennen können, Einsparungserfolge?
Nee, also die Einsparung selbst können wir leider noch nicht verbuchen. Da kam uns Corona auch dazwischen. Wir haben natürlich die Werte der einzelnen Jahre in der Vergangenheit uns melden lassen und wir vergleichen. Der große Erfolg, den wir jetzt haben, den haben wir in erster Linie dadurch, dass wir hoffen, bald diese Photovoltaikanlage auf dem Dach zu haben und so unsere Energie einsparen zu können, beziehungsweise auch selber einspeisen zu können.
Nun ist die Einsparung von Energie bezogen auf Strom und Heizung sicherlich ganz wichtig, ein wichtiges Element. Wir wissen, dass ja da die Verbräuche gerade viele Emissionen verursachen. Was ist denn so ein weiterer Schritt jetzt?
Also der Klimarat hat eine Schülerfirma gegründet, die selbst auch handwerklich tätig wird, aber auch berät und überlegt, wo könnte man hier Gebäudeteile optimieren. Also zum Beispiel die Heizungsnischen wurden einmal durchgezählt. Es wurde geguckt, wo ist gedämmt, wo ist nicht gedämmt, wo sind alte Fenster. Wir haben also ein Gebäudekataster für jeden Raum im Gebäude. Und da können wir jetzt auch nachgucken, auch zum Beispiel, welche Geräte dort sind, was die ungefähr an Strom verbrauchen, können wir dann abschätzen. Und dann machen wir Vorschläge, wo jetzt was umgebaut wird. Zum Beispiel im Lehrerzimmer sind die Nischen schon mal gedämmt worden, also professionell nicht von uns, aber wir bieten auch an, das selbst zu tun.
Nun ist immer so die Frage, das eine ist so das Bewusstsein, das andere ist das Handeln. Wie schätzen Sie denn das ein bezüglich oder bezogen auf Ihre Schüler und Schülerinnen? Wir wissen ja durch viele Untersuchungen auch vom Umweltbundesamt, dass das Bewusstsein bei vielen Deutschen ja da ist, auch durch die aktuellen Ereignisse. Aber wie sieht es mit dem Handeln aus? Das ist immer so der Schritt in die konkreten Handlungen.
Wir haben vor einem Monat einen Wettbewerb gestartet. Da geht es um Mülltrennung. Und wir sind durch alle Klassen, beziehungsweise die Klimaratsmitglieder sind durch alle Klassen gegangen, haben informiert darüber, wie überhaupt Müll getrennt wird. Also jahrelang wurde der Müll nicht getrennt, obwohl die Eimer da sind. Das hat mit der Entsorgung zu tun, dass die nicht gewährleistet war. Das haben wir in die Wege geleitet, dass die Gebäude Gebäudereinigung jetzt auch genügend Kapazitäten hat, um den Müll getrennt mitzunehmen. Und darüber hinaus haben wir eben diesen Wettbewerb, wo dann die Klassen antreten, quasi gegen die Lehrer. Im Lehrerzimmer ist das Problem nicht anders. Und die Reinigungskräfte beurteilen dann, wer am besten trennt. Und der Oberbürgermeister hat dafür eine Prämie von 500 Euro ausgelobt. Und wir hoffen, dass wir von diesem Geld auch möglichst viel bekommen.
Wie schätzen jetzt Sie die Wirkung ein, auch so in den privaten Bereich? Also ich könnte mir vorstellen, wenn die Schüler mit diesem Bewusstsein und mit diesen Lernergebnissen auch nach Hause gehen, glauben Sie, dass da auch so eine Fernwirkung, sage ich jetzt mal, in den privaten Bereich hinein und vielleicht sogar, wenn man weiß, also in Emden, die Schule macht das, dass sogar, ich sage, die Zivilgesellschaft dann draufspringt und sagt, oh toll, die machen das, jetzt machen wir das auch.
Also was besonders auffällt bei uns, ist, dass vor allen Dingen die jüngeren Schülerinnen und Schüler, dass die so engagiert sind, die sind so hinterher. Wir hatten am Montag einen Spendenlauf und da sah man, das Engagement war bei den Jüngeren und es ist ja nicht so, dass nicht auch die Älteren wüssten, wie der Müll getrennt wird, denn das passiert in den meisten Haushalten, das haben wir auch so erfragt. Und aber es werden jetzt schon Diskussionen angestoßen in den einzelnen Haushalten, wo dann Oma und Opa und die Eltern mit einbezogen werden und sagen, du musst jetzt aber hier das dahin sortieren. Also unsere Schüler haben einen Film gedreht, wie der Müll getrennt werden soll, der ist auch bei YouTube und da wird dann immer drauf verwiesen und den gucken sich die Eltern auch zu Hause an. Welche Wirkung das letztlich hat, müssen wir dann sehen. Aber wir hoffen, was das Müllthema angeht, das Beste. Und das war jetzt nur der Anfang. Wir haben noch zum Thema richtig lüften, hatten wir als Schwerpunkt jetzt in der Corona-Zeit schon mal. Das hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt, aber da arbeiten wir dran und hoffen, dass es auch zu Hause beherzigt wird.
Ist auf jeden Fall ein lohnender Versuch. In großer Fehler wäre nichts zu tun. Das ist sicherlich so. Jetzt noch eine konkrete Frage. Sie sind ja heute hier, Sie kriegen ja eine Tafel, eine Auszeichnung, dass Sie Teilnehmer des Projektes sind. Im Zusammenhang mit diesem Projekt müssen Sie ja auch kompensieren und Sie müssen eine bestimmte Zahlung vornehmen. Könnten Sie uns die Summe verraten, die Sie kompensiert haben für Projekte in Kenia?
Ja, also Sie wissen das schon, dass wir Wasser für Kenia unterstützen und die Summe, die wir nur für die Kompensation für 2 Jahre bräuchten, liegt etwa bei 13.000 Euro.
Das hört sich gut an. Ja, viel Erfolg und toll, dass Sie das machen, denn das ist immer so, wenn man auch nicht weiß, wie erfolgreich das ist, aber das sollte uns nicht beirren lassen, dass wir es trotzdem tun. Nichts ist unmöglich. Vielen Dank.
Ich danke.
Wir hören jetzt noch den Ös-Song von Isgard. Henrik Peitsch hatte noch ein weiteres gutes Gespräch mit dem Phoenix-Gymnasium in Wolfsburg und sprach dort mit Frau Sarah Heiland und Frau Kerstin Hoffmann.
Frau Heiland, Sie kommen vom Phoenix-Gymnasium in Wolfsburg und soweit ich weiß, war das eine der ersten Schulen, kann das sein, die an dem Projekt teilgenommen hat. Und das hatte wohl damit zu tun, dass Herr Dr. Stein vielleicht auch bei Ihnen an der Schule war, er war auch im Seminar.
Herr Dr. Stein hat geworben schon über das Studienseminar und ist natürlich auch direkt zu uns an die Schule gekommen und hat uns angesprochen. Wir hatten den Vorteil, dass wir in Vorlauf gegangen sind, dazu kann Frau Hofmann direkt mehr erzählen, zu den Kenia-Projekten.
Ja, wollen wir das mal gleich machen. Also das ist ja so ein Vorläufer, also ich bin auch über das Kenia-Projekt auf Herrn Dr. Stein aufmerksam geworden. Ja. Was verbirgt sich dahinter?
Also Herr Dr. Stein war damals am Studienseminar in Wolfsburg mein Erdkundeausbilder. Ich bin jetzt auch Ausbilderin in Erdkunde am Studienseminar Wolfsburg und dadurch haben wir auch immer Kontakt miteinander gehalten. Und wir sind im Grunde genommen in Wolfsburg die erste Schule gewesen, die an diesem Wasserlauf Wasser für Kenia teilgenommen hat. Das lief ja erst noch über die Welthungerhilfe und dann seit einigen Jahren über den Verein Wasser für Kenia. Wir haben das eigentlich regelmäßig durchgeführt, Corona-bedingt jetzt 2 Jahre Pause gemacht, aber jetzt im September ist der nächste Wasserlauf geplant.
Jetzt haben Sie Wasserlauf gesagt, Wasser für Kenia. Was muss man sich jetzt darunter vorstellen?
Also Herr Stein hat das ja vorhin schon gesagt, wir haben in der Wolfsburg in Nordstadt einen Teich, der heißt der Neue Teich. Und von dort laufen wir mit der gesamten Schulgemeinschaft hin, von Vorsfelde zum Neuen Teich. Und die Schüler laufen dann mehrere Runden um diesen Teich und suchen sich vorher Sponsoren, die im Grunde für diese Runden Geld spenden. Das sind Eltern, das sind Verwandte, das sind auch Geschäftsleute in Wolfsburg. Und diese gesammelten Sponsorengelder, die spenden wir dann dem Verein Wasser für Kenia. Und errichten dann damit die Wassertanks, die Sanddämme, die Öfen. Ne? Schulgarten wurde schon von uns finanziert an einigen kenianischen Schulen.
Jetzt müssen wir vielleicht noch dazu sagen, also ich will unsere Hörerinnen und Hörer nicht unterschätzen, wenn die sagen, naja gut, Wasser in Kenia, was ist das Problem? Haben die keine Wasserleitung oder wir machen hier den Wasserhahn auf und dann haben wir Wasser. Sicherlich wird auch unser Trinkwasser knapper. Aber was ist das spezifische Problem gerade in Kenia? Das sollten wir vielleicht noch mal kurz erklären, vielleicht auch kurz beschreiben. Also wir wissen, wo liegt es etwa?
Genau, also Kenia ist ja ein Land in Ostafrika und da ist es tatsächlich so, dass an den Schulen da keine Wasserleitungen sind und besonders leidtragend sind die Mädchen in diesen Familien, die sind nämlich traditionsgemäß für das Wasserholen verantwortlich und die Schüler sind halt auch verpflichtet, Wasser zum Unterricht mitzubringen. Herr Stein stellt uns dann auch an der Schule einen sehr interessanten und einfühlsamen Videofilm zur Verfügung. Da wird eben gezeigt, dass die Mädchen oder auch die Schüler teilweise auch geschlagen werden von den Lehrern, wenn sie ohne Wasser in die Schule kommen. Und die müssen dann tatsächlich auch oftmals tagelang, stundenlang zum nächsten Wasserloch laufen. Das Wasser, was sie dort holen, ist auch unsauber. Und deswegen sorgen wir dafür, dass eben durch Wasserdämme oder durch diese Wassertanks das frische Regenwasser aufgefangen werden kann.
Also das hilft insbesondere jetzt nicht nur dem Wasser, also dass Wasser geholt wird, sondern die betroffenen Mädchen können dann zur Schule gehen.
Genau, so ist das. Wenn wir im Grunde genommen da diesen Wassertank zur Verfügung stehen, haben die Mädchen dann auch die Gelegenheit, die Schulbildung in Anspruch zu nehmen und zur Schule zu gehen. Genau.
Soweit ich weiß, war das so das Urprojekt von Herrn Dr. Stein und er hat jetzt sozusagen das Projekt erweitert, dass er eben klimaneutrale Schule konzipiert hat. Was machen Sie in diesem Projekt?
Aktuell haben wir uns zunächst erstmal damit beschäftigt, Daten zu erheben und festzustellen, dass wir verheerende Emittenten sind in Wolfsburg. Durch unseren Vorlauf, durch die Projekte, hatten wir allerdings die Möglichkeit zu kompensieren. Das heißt insbesondere die Öfen, die wir gebaut haben in Kenia, die wir finanziert haben über die Spendenläufe, haben uns hier die Möglichkeit zur Kompensation geschaffen und damit auch die Möglichkeit zur Klimaneutralität.
Das heißt jetzt nicht, dass Sie das Projekt nur so sehen, dass Sie einfach nur kompensieren, dass Sie sagen, was soll's, ne? Also dann kompensieren wir eben ein bisschen mehr, wenn wir das Geld kriegen und dann können wir ja alles so belassen.
Nein, wir sehen das als Anstoß, das mit unseren Schülern aufzuarbeiten, in die Schulgemeinschaft einzubringen und Anstöße zu geben, in die richtige Richtung zu lenken, zu mehr Klimaneutralität, zu mehr Einsparung von CO2 und natürlich auch zur Kompensation gleichzeitig. Das heißt, die Projekte, die laufen, werden auch aufrechterhalten.
Wenn Sie mal Ihre Daten betrachten und vielleicht das erste Mal diese Daten gesehen haben, waren Sie erstaunt, wo die Hauptemittenten sind?
Wir waren erschrocken. Man muss dazu sagen, dass wir Fernwärme beziehen und die Fernwärme immer noch aus Kohlekraftwerken resultiert. Dementsprechend verheerend waren die Auswirkungen, die wir haben an der Schule. Dementsprechend viel CO2 emittieren wir, 588 Tonnen. Und da war natürlich der Anstoß gegeben, dass wir definitiv hier daran arbeiten müssen.
Wenn Sie beide jetzt mal so ganz spontan Ihre Einschätzung sagen zu diesem Projekt, ich frage mal ganz blöd jetzt, so ganz spontan.
Ja, ich würde sagen, auf alle Fälle bringt das was, weil zum einen sensibilisieren wir natürlich die Schulgemeinschaft für dieses Projekt, auch nicht nur die Schüler selbst, sondern auch die Eltern, wenn die Schüler das dann auch in ihre Haushalte mit hineintragen. Und das ist ja das Wichtigste, ne? Gerade dann auch mal, jetzt nehmen wir wieder an der Fahrradaktion teil, dass sie dann doch mal verstärkt bei dem schönen Wetter auch auf das Fahrrad umsteigen und das Auto oder den Bus stehen lassen und vielleicht in kleinen Schritten dann auch praktisch was gegen den Klimawandel tun können.
Können Sie sich vorstellen, dass das auch, ich sag mal so, die Gemeinschaft, die Schulgemeinschaft fördert, wenn man so ein gemeinsames Projekt hat?
Definitiv. Die Schüler hinterfragen ihren Konsum, sie tragen es weiter, sie setzen sich ein, sie tragen es in ihre Familien, in ihre Freundeskreise und somit auch in unsere gesamte Schulgemeinschaft.
Wir alle drei haben jetzt überhaupt gar keine Chance, Einfluss zu nehmen auf all das, was die Rahmenbedingungen sind. Also die sogenannten Ermöglichungsbedingungen. Nun war der Kultusminister heute nicht da. Wenn er da gewesen wäre, was würden Sie ihm mit auf den Weg geben?
Also weil wir beide ja auch Erdkundelehrerin sind, auf alle Fälle, dass das Fach Erdkunde in Niedersachsen noch einen höheren Stellenwert bekommt. Zum Beispiel im 11. Jahr nicht nur einstündig unterrichtet wird und dass auch dieser ganze Bereich des Klimawandels durch BNE noch viel stärker in den Schulen integriert wird. Der erste Ansatz ist ja gegeben durch die BNE-Beauftragten, die jetzt an den Schulen praktisch ja geschaffen werden. Aber da muss natürlich noch sehr viel mehr getan werden. Aber nicht nur der Kultusminister, also gerade in Wolfsburg, finde ich, muss auch die Stadt und die Kommune aktiv werden, was zum Beispiel die Erneuerung der Schulen angeht.
Ja, nun haben wir darüber gesprochen, die Kommunen sind hart an der Grenze. Wir wissen, ich will jetzt nicht wissen, wie weit Ihr Standort ist bezüglich der kommunalen Finanzen. Da müsste sicherlich auch was vom Bund kommen, ne? Also die kommunalen Finanzen müssen anders aufgestellt werden. Können Sie sich vorstellen, dass man vielleicht, ich sage das mal so provozierend, den Schulen eventuell mehr Freiraum gegeben werden müsste, damit die Schulen das machen, was sie machen sollten? Also nicht so viele Vorgaben von oben, sondern mehr von unten. Ich sage Ihnen mal ein Stichwort. Rekommunalisierung der Schulen. Waren Sie mal in Finnland?
Nee, leider noch nicht.
Die finnischen Schulen haben ein sogenanntes Board. Das ist kommunal angebunden. Und da sind auch, da ist die, also die Industrie- und Handelskammer drin, da sind also gewählte Bürger drin. Und dieses Board entscheidet letztendlich und ist eine Finanzierung aus einer Hand. Mhm. Und die Schule, dieses Board entscheidet demokratisch über die Verwendung der Mittel. Können Sie sich sowas vorstellen?
Ist sicherlich ein guter Ansatz, aber ich glaube auch in unserem Bereich schwer umsetzbar. Ne? Wir nennen uns ja schon eigenverantwortliche Schulen. Es ist ja schon ganz viel in die Hände der Schule abgegeben.
Aber, Verwaltungsaufgaben.
Ja, Verwaltungsaufgaben, die auch immer mehr werden. Es ist schwierig, aber sicherlich ein interessanter Ansatz, den es zu verfolgen gilt.
Andere provozierende Frage, ich kann dir jetzt nicht belegen, ich habe das nur gehört, also ich war zweimal in Finnland. In Finnland soll es keine Fächer mehr geben.
Finde ich schwierig. Also ich bin eher sehr konservativ, was das angeht und bin für die Beibehaltung der Fächer, weil ich sehe das auch gerade an den IGS. Wir bilden ja auch für die IGS aus, was so Gesellschaftskunde angeht oder die Naturwissenschaften, dass doch einige Themenbereiche auf der Strecke bleiben.
Gut, da muss man natürlich drüber nachdenken. Ja. Das muss gut durchdacht werden, weil dann auch die Frage der Fachkompetenzen eine wichtige Rolle spielt. Ja. Ne?
Wir berichteten heute über das Projekt Klimaneutrale Schule. Der Projektinitiator Dr. Christoph Stein konnte im Juni 12 niedersächsische Schulen für ihre erfolgreiche Mitarbeit in diesem Projekt auszeichnen. Diese Schulen sind bundesweit die ersten, die sich als klimaneutral bezeichnen können. Die Veranstaltung fand im Gästehaus der Landesregierung statt. Das Projekt wird finanziell von der Bingo-Stiftung gefördert und von der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen und dem Kultusministerium unterstützt. Leider konnte der Kultusminister Henrik Grantonne wegen einer Erkrankung nicht teilnehmen. Informationen zu diesem Projekt finden Sie auf der Webseite www.klimaneutrale-schule.de, auf der Website www.klimalab-os.net.
Ja, genau. Und wir wollen hoffen, Martina, dass jetzt Osnabrücker Schulen, also das war unser Anliegen einfach, dass auch Osnabrücker Schulen sich hier beteiligen. Ja. Also Emden ist dabei im Westen und Oldenburg. Die meisten Schulen sind also im Osten Niedersachsen. Und nochmal, es ist ein sehr wirkungsvolles Projekt. Es gibt auch in anderen Bundesländern noch Projekte, aber dieses Projekt ist das einzige, was eben diese Ausgleichszahlungen dann für das Projekt in Kenia, Wasser für Kenia, verbindet. Und ich kann nur hoffen, dass viele Schulen, es geht zunächst nur um Gymnasium, Gesamtschulen. Ich weiß, welche Probleme momentan in den Schulen sind durch 2 Jahre Corona. Wir wissen nicht, was im Herbst noch kommt. Aber wir müssen einfach was tun. Wer hier nichts tut, der macht einen entscheidenden Fehler.
Ich glaube, die Schüler sind durchaus sehr dafür. Sonst würden die nicht mit Fridays for Future auf die Straße gehen. Die sind dafür offen.
Also der Aufwand ist auch nicht so groß. Und Herr Dr. Stein gibt auch Unterstützung. Und auf dieser Website, Klimaneutrale Schule, findet man auch viele Hinweise. Ich hoffe, wir hören uns wieder in
4 Wochen.
8 Wochen.
8 Wochen.
Und dann werden wir weiter berichten über das Projekt der Agenda. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Sie Anregungen haben, Beschwerden.
Beschwerden gibt es nicht. Das ist alles super.
Ja, wir sind offen für alles. Dann wenden Sie sich bitte an OS Radio 104,8. Bis zum nächsten Mal.